Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
Ihr hört das große Staffelfinale von Reden ist Geld, heute mit einem, der schon lange, lange Musik macht, aber erst in den letzten Jahren so richtig durchgestartet ist, Trettmann. Hallo, grüß dich.
Hallo, hey.
Hey, wie schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast, hier gleich vor deinem Konzert.
Gern.
Wir machen immer eine Sache zu Beginn unseres Podcasts. Wir schauen den Menschen, die ich interviewe, in den Geldbeutel. Hast du deinen Geldbeutel hier?
Ja.
Darf ich reingucken? Nein, ja, was könnte ich sehen? Die Bäderkarte Leipzigs Fitnessstudio.
Ich war gerade Geld abheben.
Achso, ja, auch das finanzielle. Ich kann nur sagen, dass du Bargeld drin hast. Das ist dein Geldbeutel?
Ja, ich bin nicht so ein Portemonnaie-Fan. Erinnere mich auch, meine Großeltern würden mich immer früher mit Portemonnaie losschicken und ich habe mich immer geweigert, bis ich irgendwann so eine Geldbörse, so eine Frauengeldbörse mit Bindfaden um den Hals bekommen. Gebunden bekommen habe und seitdem kann ich nicht, also eher Geldklammer oder ein Bündel, so ich bin da ganz ungebunden.
Aber wo hast du also das Geld, du hast Geld abgehoben, das habe ich gesehen, aber hast du deinen Ausweis, deine...
Ist auch alles hier drin.
Ja. Alles auch da drin. Ja. Hast du irgendwelche Clubmitgliedschaften?
Nein.
Nichts?
Krankenkasse halt, so ist der einzige Club.
Ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein sehr großer Geld, verlierst du ja wahrscheinlich. Hast du die Bahncard?
Ja, die habe ich auch.
Also, dann hast du da ein paar Kreditkarten?
Ja, die auch.
Wie viele?
Drei.
Drei Kreditkarten. Das ist weniger, als ich mir jetzt erhofft hatte. Und aber auch Bankkarten.
Ja, genau. Also zwei EC-Karten, eine Kreditkarte.
Ach so. Ach, ich glaube, das ist noch im normalen Bereich. Eine davon Bankkonto.
So, ich vergleiche das echt selten oder frage andere Leute danach. So, sind auch nicht alle Konten gedeckt. So, ne? Ich schleppe die Karten trotzdem mit oben. So, man weiß ja nie. Verlierst die eine, überweist dir was darauf und bist dann wieder flüssig.
Prima. Also, jetzt wissen wir, dass du eigentlich ein durchschnittliches Portemonnaie hast, inhaltlich aber wahrscheinlich das Größte, was ich hier gesehen habe, nämlich in Form einer Herrenhandtasche. Und was wir noch über dich wissen wollen, das erzählen wir euch jetzt.
Auf seinem neuen Album gibt es eine Songzeile, die Trettmanns Leben früher und heute ziemlich gut beschreibt.
Dabei seit über drei Dekaden, Pumpe Future in meinem Wagen, immer weiter seh kein Ende, 45 und nicht Rende.
Inzwischen ist er 46 Jahre alt, aufgewachsen in Karl-Marx-Stadt und einer der ganz, ganz Großen im deutschen Musikbusiness, zusammen mit seinem Produzententeam Kitsch Creek. Schon seit drei Dekaden macht er Musik. Bis vor 5 Jahren lief das alles aber nicht ganz so gut. Er schlug sich mit Musikmachen und Gelegenheitsjobs so durch. Inzwischen kann er aber mehr als gut von seiner Musik leben. Es ist inzwischen sein Job. Und dieser Job, so sagt er, ist der beste der Welt.
Wir müssen noch ganz kurz was erklären. Es ist der 10.12., also schon ein Weilchen her, denn der Podcast läuft im Januar. Und wir treffen dich hier in der Tonhalle in München, kurz vor deinem Konzert. Bald im Velodrom in Berlin wirst du spielen. Das ist eins der allergrößten Venues. Es ist eine sehr einfache Frage. Wie fühlt sich das an nach all den Jahren?
Das ist krass auf jeden Fall, weil ich kenne das Venue auch noch so von früher vom Radio hören, Rias 2 und so. Weiß ungefähr, wer da alles gespielt hat und... Es gab schon Konzerte oder sagen wir mal Festivals, wo, was weiß ich, 10.000 Leute irgendwie in der Audience waren. Aber das ist nochmal Level auch für Berlin, so, ne? Irgendwie 8.500. Das ist krass. Ich freue mich, weil die Halle so schön groß ist und wir so ein schönes Bühnenbild haben, was wir dort richtig ausfahren können. Und das macht voll Sinn. Außerdem kommen die Verwandten alle, es gibt so eine extra Lounge, so für Mama und Bruder und Neffen und so weiter und so fort. Genau, insofern freue ich mich drauf, fühlt sich gut an.
Jetzt sprichst du es gerade richtig an, Mama und Bruder, was sagen deine Eltern jetzt gerade bei und deine Familie zu dem ganzen Erfolg?
Die sind stolz so, ne, irgendwie und freuen sich und trotz allem gibt Mama natürlich immer noch Tipps. Steady. so ein weißer Leinenanzug zum Beispiel und einen Strohhut dazu. Weißt du, aber alles schön, freuen sich, sind happy.
Deine Mama hat dich ja geprägt. Du hast dich praktisch musikalisch von der Plattensammlung deiner Mama ernährt, als du klein warst. Ne?
Ja, das ist wahr. Ja. Und selbst heute höre ich die Platten immer noch. So, das ist Basics.
Du bist in der DDR aufgewachsen. Was waren das für Platten?
Amiga hieß das Label. Und genau, das ist eigentlich so ein volles Repertoire von Elton John hin zu El Giro, hin zu Chicago, Electric Light Orchestra, also alles, was Hype war, Beatles natürlich in den 60ern und so weiter und so fort. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, weil mein Bruder und meine Mama hatten so einen Hang zu Rock'n'Roll und Neil Young und Bob Dylan und so. Und das war mir alles, ich mochte es Jiggy und Funky. So habe ich dann halt so eher in Aretha Franklin und Stevie Wonder verliebt. Und das war so mein Style.
In der Schule hast du mal erzählt in einem Interview, da ging es viel um Kapitalismus. Also ihr habt gelernt, Kapitalismus, da geht es nur um Kapital und das hast du damals auch so empfunden. Du hast keine Ausbildung gemacht und kein Studium. Hattest du nicht irgendwann mal Angst, dass du zu wenig Kapital hast?
Ja, also ich habe unheimlich lange gebraucht, um erstmal zu realisieren, dass in diesem System, dass es so läuft und das Geld fast über allem steht, mitunter über Freundschaft und hast du nicht gehört, also es geht bis in die Familie rein, so nö, ich war eher auf dem Aussteigerfilm, so mir ging das alles zu schnell und ich wollte damit nicht, hab dann halt irgendwann begriffen, okay, ohne Geld geht es nicht, du sufferst, du gehst irgendwann kaputt. Und da ging es dann los, dass ich mich angefangen habe zu bemühen, auch Geld zu machen, einfach so viel Reggae gehört und Rasta war auch so eine gute Inspiration für mich und da hieß immer, ja, wie Beat Babylon bei dem Owner oder with dem Owner Weapon und so und das war so ein bisschen meine Losung, so, die ich mir zu eigen gemacht habe.
Und womit hast du dein Geld verdient in der ersten Zeit noch?
Mit allem, so alles, was ging, so alles versucht quasi, diese regulären Jobs oder Angestelltenverhältnisse, meistens nie gut ausgegangen, also eigentlich nie gut ausgegangen. So. Und wie gesagt, so, ich wollte glücklich sein. Insofern habe ich auch immer die Bremse gezogen und neu gestartet, um nicht unter die Räder zu kommen. Und ja, Musik war halt ständig da. So Partys veranstalten, selbst auflegen. Das hat natürlich jetzt keinen Porsche bezahlt oder so, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um mich da irgendwie so durchzulümmeln.
Jetzt habe ich schon dich gefragt, wie das in der Schule war, aber was hast du denn von zu Hause, von deiner Mama für einen Bezug zum Geld mitbekommen?
Naja, wie gesagt, also im Osten war Geld nicht wichtig. Egal wie viel du verdient hast, du konntest damit ja eh nichts anfangen. Also konntest dir nicht ein Auto mal so auf die Schnelle kaufen oder dir ein Haus bauen, weil es war Mangelwirtschaft. Insofern hat Geld oder Existenzangst an sich immer eine untergeordnete, also es war nicht da, so, es war nicht präsent. Das setzte wirklich erst mit den Wendejahren ein. So. Und was hat sie mir mitgegeben? Das, was alle Mütter ihren Kindern mitgeben, geh zur Schule, mach die Ausbildung, geh studieren, sowas in der Art irgendwie.
Was du ja nicht ganz eingehalten hast.
Nicht ganz. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, ne, muss trotzdem sagen, meine Mutter hat mir viel ermöglicht, gerade in Bezug auf, bin irgendwann auf so eine Spezialschule gegangen. Es war so ein Ensemble, also quasi eine Musikschule und so. Die hat das schon möglich gemacht. Also sie hat schon erkannt, okay, er will das, er kann das und so, das ist sein Ding. Und somit auch so einen Grundstein dafür gelegt, irgendwie, dass ich halt schon Bühnenerfahrung hatte und irgendwie frei war so mit dem ganzen Kram.
2006 hast du das erste Mal wirklich Geld verdient mit Musik. Kannst du dich noch erinnern, was man für so eine Single in den Charts bekommen hat damals?
Gar nicht, überhaupt nicht. War damals auch, also die ganze Konstellation war für mich undurchsichtig, nicht transparent, da eher so reingeschlittert, mehr oder minder. Und es war auch nicht so, dass ich Geld verdient habe zu dem Zeitpunkt.
Wirklich? Da hast du eine Single-Charts-Nummer, hast du auch mal so 20.000 Euro auf dem Konto?
Überhaupt nicht, gar nicht.
Das ist schon eine erste Enttäuschung.
Es war derselbe Struggle wie immer. Kann ich meine Miete zahlen und so weiter und so fort? Hatte sich nichts geändert. Also das kam viel, viel spät.
Aber so ein paar Headliner-Konzerte hattest du damals schon? Oder hast du nicht schon Summer Jam und sowas gespielt?
Ja, aber es kommt ja immer auch darauf an, mit wem man zusammenarbeitet. Wie gut es die Leute auch mit dir meinen, das sind so alles so Talfahrten, die man quasi auch durchlebt haben muss, um es besser zu machen und es auch wertschätzen zu können, wenn dann ein Team funktioniert, so wie es jetzt zum Beispiel der Fall ist.
Okay, das heißt, es war aber eine Major, ne?
Also es war so eine Gang quasi und die haben das weiterverkauft an Major, ja.
Okay, das wäre also schön gewesen, wenn du viel verdient hättest und verdient, aber du hast nicht viel dran verdient. Danach hattest du irrsinnig gute Laune, richtig?
Voll, ja.
Voll.
Nee, aber wie gesagt, es hat mich nicht tangiert. So, ich bin eh so ein bisschen, brauche ganz lange, um mich von Personen zu trennen, weil, ja, ich glaube immer an das Gute. So, man wirft sich zusammen und ich sehe immer das Endziel irgendwie so und kann immer nicht glauben, dass man sich das halt so auf halbem Wege durch Geschäftsgebaren oder Narzissmus oder irgendein Kram halt verdirbt. So, das muss ich erst verstehen lernen, dass das häufig und fast normal ist auch schon so. Ne? Also weil ganzen Acts, die jetzt irgendwie Verträge unterschrieben haben, Millionenverträge, Mama ein Haus kaufen oder was weiß ich, ein Lambo und eine Uhr und dies und das, noch ein bisschen Familie. Und dann kommt die Steuer irgendwie und stehen dann auf einmal mit richtigen Schulden da. So, weißt du, wie ich meine? Ja, keine Ahnung so. Ne? Wenn du jung bist, begehst du diese Fehler halt, weil dir einfach das Wissen darum fehlt. So. Und das musst du erstmal lernen. Für mich als Ostdeutschen eh schwer, so, ne? Mich da quasi gleich reinzufitzen oder so. Außerdem war die Kunst oder die Musik auch immer, hat einen so beschäftigt, damit man halt vorwärts kommen, auch dann auf einmal das auf die Bühne zu bringen und alles, es war so viel, dieser Wulst, da ist so einiges unter den Tisch gefallen halt am Anfang.
Aber du bist nicht mit Schulden ausgestiegen?
Wenn, nur mit ganz kleinen.
Aber mit Schulden.
Ja, ja.
Ja, man lernt dazu. Du hast dazu gelernt, hast dein eigenes Label gegründet damals. Mhm. Lustigerweise, wenn ich jetzt im Hintergrund weiß, du hattest leichte Schulden, du hast es gleich Empire genannt, ne?
Das ist das Ziel, das Fernziel, ne? Das Gute. Genau, ja.
Und dann ging es mit Crowdfunding los, ne? Du hast dann dein Album mit Crowdfunding gemacht.
Genau, das war damals halt so das neue Tool. Und ja, das war cool. Also einfach, weil zu den Majors-Rennen war auch erstmal aussichtslos für die Art von Musik, die halt Nische, in der Nische war. Dazu haben die auch gesagt, so ey, Autotune, so, das fliegt bei uns, wenn wir so ein Demo hören, fliegt das bei uns in die Tonne. Und wie willst du neben Rihanna und Drake mit diesem Sound bestehen und so weiter und so fort. Ja, genau. Und deswegen war von Anfang an klar, okay, es wird quasi eine Sache, wo man sich selbst irgendwie versucht zu finanzieren und Crowdfunding kam halt im richtigen Moment.
Und das hat auch funktioniert, kam auch genug rein, um das Album zu machen.
Ja, wir haben uns richtig viel lustige Sachen einfallen lassen irgendwie, fanden die Leute auch geil, so mit Anrufbeantwortersprüchen hin zu Tischtennispartien, was weiß ich, so ein Bundle mit allen möglichen Songs, dies, das. Das war auf jeden Fall damals neu und attraktiv für die Leute.
Dann, soweit ich informiert bin, war erstmal so ein Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht's dir, jetzt willst du vielleicht aufhören. Lag das mit am Geld?
Ja, es war halt so ein Zeitpunkt, wo ich auch schon mit Fissel von Kitschkrieg angefangen hatte zu arbeiten, wo es schon einen Song gab mit Megalo, dieses Was soll's, wo wir schon irgendwie ein paar Songs gehortet hatten und dachten, okay, mit dem Ding, dem Video und so weiter und so fort sind wir nach dem Sommer dort und dort so. Und das hat halt alles nicht hingehauen. So, letztendlich hatten wir uns da verkalkuliert. Ja, dann war ein guter Rat teuer einfach so. Aber auch da, es gab nie eine Alternative. Und deswegen einfach weitergemacht, weil es einfach Spaß macht. Und wie gesagt, dann hat sich auch Kitschkrieg formiert und auf einmal nahm das so Gestalt an und war auf einmal gut.
Und dann kam's DIY, das Album.
Warte mal ganz kurz. Vorher kamen noch diese drei Kitschkrieg-EPs, die ganz wichtig waren für die Karriere, wo man sich eben gefunden hatte, wo Skyline war auch so einer der ersten Songs, die quasi auf einmal so eine krasse Reach hatten, einfach weil wir es geschafft haben, quasi auch diesen Trap-Cloud-Sound gepaart mit meinen Lyrics irgendwie, das war schon speziell auf jeden Fall und hat auch so ein bisschen, so, es war so die Blaufase für den Kitschkrieg-Trettmann-Sound, wir hatten uns da gefunden und dann diese drei EPs, KK1 bis 3, plus die Palme aus Plastik Bonus-EP, die auch ganz wichtig war, einfach für die Reach. Genau, und dann kam DIY.
Und DIY hat doch dann aber die Kassen gefüllt, wenn wir über Geld reden, oder? Ich muss dich das fragen, das ist mein Job.
Ja, so nach und nach. So je mehr es gesickert ist, umso mehr Anfragen kamen und auf einmal gingen die Streaming-Zahlen hoch. Was uns halt auch gelungen ist oder was die Leute dann gesagt haben, ja, ich esse was Zeitloses, geglückt, irgendwie ein Klassiker. Und das macht sich bis heute bemerkbar. So die Leute streamen den Kram und können es wahrscheinlich über Jahre hören. So. Und das, ja klar, dann kommt auch Geld.
Was ist der erste Luxus, für dich Luxus, den du dir gegönnt hast?
Ich glaube so die Jamaika-Reisen der letzten Jahre.
Die allererste hast du in den 90ern, Anfang der 90er, oder? Ist das ja richtig? Bist du geflogen? Da, die sah wahrscheinlich noch anders aus, wie die du jetzt tust, oder?
Ja, halt unbedarfter, ne? Natürlich so, er hat ja keinen Plan und auch kein Geld damals. Aber es ist nicht so, dass ich mir da jetzt irgendwie, also ich mag es nicht, in Jamaika in ein All-Inclusive-Hotel zu gehen oder mir jetzt irgendeine teure Villa zu schießen, weil dann bist du auch nur, bist kein Teil der Community, so, ne, irgendwie. Und das gelingt ja halt nur, wenn du mit den Leuten auch flexst und so. Genau, und insofern über Airbnb kann man da schön kleine Häuschen mieten.
So. Wenigstens Haus. Sag wenigstens das Wort Haus und sag nicht, du fährst immer noch mit dem Rucksack, schläfst am Strand. Ich glaube das langsam
nein,
nicht
das
mehr.
Nein, das natürlich nicht. Um Himmels Willen, nein. Nee, und muss auch sagen, so mit der Familie so auch reisen. Ich muss sagen, so, bin kein Autofan, stehe nicht auf Schmuck. Insofern, was bleibt? Es bleibt halt Reisen. So irgendwie ist das schönste Ding irgendwie, was ich kenne. Und muss dann aber auch trotzdem so mit der Familie dann irgendwo auf dem Balkon stehen, was weiß ich, Kap Verden und so und aufs Meer schauen, um zu realisieren, okay, krass, wir haben Geld. So irgendwie, da ist was passiert.
Das ist ja ein schöner Moment, denke ich mal. Was man an dir überhaupt nicht sieht, ist Statussymbole. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, was für ein Auto du fährst. Fährst du Auto überhaupt? Also dementsprechend fährst du kein Auto. Aber du hast eben, wie du sagst, keinen Schmuck. Du hast nicht die teuersten Jacken. Du bist immer noch deinem Sponsor treu, glaube ich, den du schon seit Jahrzehnten hast. Bedeutet dir das gar nichts, dich jetzt nach außen so zu zeigen, dass du allen mal zeigst, so, schaut mal her, Leute, ich bin's, Trettmann, und ich habe es jetzt geschafft.
Also geschafft, ne? Ist ja immer so eine Frage. Nee, also ich finde das auch scheiße eigentlich, ganz ehrlich so. Also ich verstehe natürlich Leute, die aus dem Slum kommen und so weiter und sich bestimmte Dinge leisten. Das hat für die eine ganz andere Bedeutung als für mich so irgendwie. Finde es halt scheiße, weil das, ja, macht, was macht es denn mit den anderen Leuten, die dir nicht folgen können? Auch dieser Vorwurf so, ich bin reich, du bist broke und so weiter und so fort. Leute fangen sich an, für ihre Armut zu schämen. So. Und das finde ich halt elend. So, ne? Muss nicht sein. Und ich brauche es einfach nicht. So. Es ist einfach natürlich so. Ne? Was soll ich sagen?
Wäre es anders, wenn der Erfolg, der finanzielle, kommerzielle Erfolg, eingesetzt hätte mit 21, 22, 23?
Stimmt. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ich glaube schon. Damals so. Ja, ich weiß es nicht.
Ich hätte
es
gern gesehen. Ich würde gern wissen, was du, was du dann getragen hättest oder gemacht, ja, für einen Quatsch.
Ich weiß nicht, Klamotten halt, ne? Wahrscheinlich so hier und da eine Uhr. So, aber
stimmt, du hast nicht mal eine Uhr, ne? Oder hast du die jetzt heute noch nicht
an? Ich habe ein Telefon, Baby. So, ich brauche keine Uhr.
Du hast dein gutes Recht. Es ist nur auffällig bei dir, finde ich, wenn man Kollegen und Kolleginnen anschaut, bei denen ja auch in den Texten viel, viel mehr Konsum gepraised wird und Konsum, also es geht eigentlich nur um Konsum, also man muss es sagen.
Ich frage mich halt, ob es mit meiner Sozialisierung im Osten zusammenhängt, dass das halt nie Ziel war oder dass man da auch so ein bisschen demütiger ist, einfach so, weißt du, wie ich meine, so, weil so, ich, Leute sehen mich, sind 10.000 Leute irgendwie vor der Bühne, so, was soll ich denn noch, ich brauche die Uhr doch nicht, um zu zeigen, wer ich bin, so, und das ist auch nicht das Ziel, so, sorry.
Wie findest du Musik, in der es sich vornehmlich textlich darum handelt? Hörst du die? Kannst du damit was anfangen oder stößt dich das ab?
Nee, wie ich schon sagte, so, ich kann nachvollziehen, dass Leute, die halt aus solchen Verhältnissen kommen, dann zum Teil auch genau das brauchen. Und so, gehen wir jetzt mal von Amerika irgendwie aus, oder selbst in Deutschland ist es doch auch so, dass für bestimmte Bevölkerungsschichten keine Akzeptanz gibt. Die werden halt nie wirklich so in der Gesellschaft ankommen, wie eben halt andere. Ne? Und da ist natürlich dann, was weiß ich, das im Muskeln oder ein Auto, ja, was weiß ich, so, oder alle tragen dieselben Trainingsanzüge oder so. Das, verstehst du, wie ich meine? Das schafft halt eine Identität dann auch. Und es zeigt auch, ey, ich fahre halt auch den, was weiß ich, Sportwagen so und so. Ich kann das auch so, ohne, was weiß ich, Beamter zu sein oder so, weil für mich kein Platz ist.
Was würdest du denn jungen Leuten empfehlen? So ganz jung bist du ja auch nicht mehr und du hast jetzt schon so viel erlebt, gerade was das Thema Management, Beratung etc. angeht. Wenn sie jetzt sagen, sie wollen auch ihre Musik machen, wie können die sich schützen?
Sich das Wissen irgendwie holen, wie läuft das so, was machen Verträge? Es gibt Anwälte, bei denen man sich erkundigen kann, wenn man denn die Möglichkeiten hat. Auf jeden Fall nicht so schnell irgendwie zusagen, nur weil da eine halbe oder eine Million winkt oder so. Immer schön langsam ist natürlich wachsen lassen, reifen lassen. Und ich meine, das heißt auch so, wenn das Geld kommt, sollst du es nehmen und rennen. Irgendwie, das stimmt auch. Das muss jeder, glaube, also wie gesagt, all die negativen Erfahrungen, die dich nicht wirklich wie nennt man das denn, mittellos machen, also dass du nicht mehr agieren kannst, sind vielleicht auch wichtig, damit du es wertschätzen lernst. Also auch ein Team, Berater, die es halt gut mit dir meinen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Erfahrung muss man machen. So, wer hält zu einem? So, das sind halt persönliche Dinge auch. Wer ist halt wirklich real, so, ne, wenn es um Geld geht? So, heißt ja immer, da hört die Freundschaft auf. Ich sag, da fängt sie an. So.
Zu deiner Zukunft, gar nichts musikalisch, hast du jetzt, wo du ein bisschen mehr Geld verdient hast, mehr gespart? Hast du einen Bausparvertrag gemacht? Hast du dir Rentenvorsorge, Scheine geholt? Bist du in der Rentenkasse Einzahler?
Das ist privat alles, Leute.
Du musst ja nicht, musst ja nur sagen, ob du was getan hast. Ich will nicht wissen, bei welcher. Ich krieg
nee, sowas gar nicht, aber ich habe auch auf den Rat guter Leute gehört und was Gutes getan, so irgendwie.
Also denkst schon drüber nach, das meine ich.
Ja, es wäre auch Schwachsinn, irgendwie das nicht zu tun und es zu verlieren irgendwie. Oder Geld kann halt so viel machen. Also nicht nur, dass es dein Leben leichter macht, sondern es kann auch das Leben der anderen irgendwie erleichtern. Und wenn man sich so ein bisschen umschaut oder wenn man ein bisschen Empathie hat, dann fallen einem genügend Dinge ein, auch so, glaube ich.
Das ist alles so herrlich vernünftig.
Scheiße, ich bin langweilig.
Ich sage nicht, dass es langweilig ist. Also ehrlich gesagt, mich macht es gerade sehr glücklich. Okay. Ich finde es toll, aber es ist herrlich, wenn ich gleich weiß, dass du rausgehst in die Tonhalle. Da stehen 2000 Leute, drehen total durch. Yeah. Und man sitzt hier und denkt sich einfach nur, ja, Sicherheit, toll.
Ja, ist so, ist so. Und wie gesagt, ich bin jetzt 46, irgendwie habe eine kleine Tochter und eine Frau zu Hause. Macht einfach Sinn. Also weißt du, keine Ahnung, so auch wenn man es nicht fürs Geld tut oder so oder im Ursprung es nie darum ging, irgendwie ist es ist eine Erleichterung, das ist klar, so in der Gesellschaft auf jeden Fall.
Hattest du einmal kurz das Gefühl der Genugtuung nach all den Jahren, als der erste positive Einbruch, also das erste Kohle auf dein Konto kam, es hat das, ja, jetzt, für dich?
Die Kohle war das gar nicht so, aber also der Indikator dafür war eher auch so Shows zu spielen, die halt knallen, so, ne, und wo viele Leute da sind, weil ich bin halt auch durch dieses Tal gegangen, der kleinen Bühnen oder Voreck zu sein, irgendwie nicht anzukommen und der nach dir räumt halt tierisch ab und so weiter und so fort. Und bin oft auch nicht fröhlich aus den Gigs rausgegangen und so. Du kennst das doch auch, irgendwie so Technik, was weiß ich, und auch zu viel Stress irgendwie, ne? Drumherum, um dann halt zu strahlen auf der Bühne und was auch immer. Insofern waren das so die Momente irgendwie, oder jetzt auch bei der Tour, halt, es ist immer so krass, ich vergesse das auch immer, wie groß es quasi ist, irgendwie muss dann erst auf Tour gehen und vor diesen Leuten stehen, die alle mitsingen, irgendwie, um das wieder zu begreifen, so krass ist das so letztendlich, hey, auf jeden Fall.
Ja, herrlich. Das war eine geistige Yogastunde für mich. Vielen Dank, so schön. Das hat alles Trettmann gesagt. Das war die letzte Folge von unserem Podcast für dieses Jahr Reden ist Geld. Zumindest vorerst eben, bis es neue Folgen gibt. Könnt ihr euch natürlich die Folgen mit zum Beispiel dem Kunstfälscher-Ehepaar Beltracchi anhören oder die tolle Fußballerin Johanna Elsig oder Sarah Wagenknecht. Es gibt also genug zu tun. Mein Name ist Nina Sonnenberg. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dann.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.